Hi, Alex hier vom Recording of Artstone Studio. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mich haben mittlerweile ganz viele Nachrichten erreicht, dass ihr viel mehr über Technik und über Tontechnik live erfahren wollt. Dem komme ich heute ein bisschen nach und da habe ich einen besonderen Gast da. Benny, stell dich einfach mal kurz vor.
Ja, servus miteinander. Ich bin der Benny. Ich freue mich, hier zu sein. Erstmal vielen Dank für die Einladung, Alex. Genau, ich komme ursprünglich aus der Fahrzeugakustik, Fahrzeugentwicklung und habe da über Umwege, über ein Ingenieurstudium zur Tontechnik gefunden.
Wie lange kennen wir uns eigentlich schon?
Das wäre jetzt auch meine erste Frage gewesen. Das hast du mir vorweggenommen. Sag du's.
Boah, 2010?
So was um den Dreh, ne? Schätze ich auch.
2009, 2010, Auftritt mit meiner ersten Band, die ich hatte. Da haben wir gespielt, da hast du uns gemischt.
Ja.
Und ich glaube, da an haben wir immer wieder zusammengearbeitet.
Ja. Und damals war ja dein Standing auch ein ganz anderes wie jetzt heute.
Ja.
Das wäre was, worauf ich heute auch gern ein bisschen eingehen würde. Wir hatten uns ja mal, glaube ich, auch sehr privat unterhalten über Persönlichkeitsthemen miteinander, ne? Und haben auch versucht rauszufinden, was jetzt dir auf deinem Weg helfen könnte. Und wie ich jetzt hier sehe, freut mich ganz arg für dich, Alex, hat dir sehr viel auf deinem Weg geholfen. Also bin echt stolz und also finde es super.
Vielen Dank, ja.
Und ja, und freue mich einfach, hier zu sein, jetzt mal wieder bei dir.
Ja, und es ist, was ich weitergeben will, auch den Zuhörern oder auch den Musikern und Bands, ist einfach so ein bisschen was zurückgeben und auch zu gucken, okay, mit wem arbeitet man zusammen und wie lohnt sich es auch, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema heute auch. Gerade diese technischen Sachen, was wir jetzt als Thema haben, wie. Was du auch gesagt hast im Telefon zu mir, wo ich gefragt habe, hey Benny, was können wir denn als Podcast-Thema nehmen und Veranstaltungen organisieren? Und ich glaube, Veranstaltungen planen wird immer wichtiger, weil es diese ganzen großen Eventfirmen weniger gibt und die Bands eher darauf eingehen müssen, das selber zu machen.
Also die gibt es ja schon noch, die großen Eventformen, große Agenturen wird es auch immer geben. Es ist nur so, dass die Schere zwischen dem Professionalitätsgrad, den du als Musiker benötigst und wahrscheinlich auch verdient hast und die Bezahlbarkeit dafür wird sich in den nächsten Jahren weiter auseinanderdividieren, sodass du eigentlich immer mehr Leistungen eigentlich zu dir selber ziehen musst, um nicht massivst im Minus zu landen am Schluss, ne?
Ja.
Also das Preisgefälle hat sich massiv erhöht, ne? Also wenn ich überlege, als Band, also ich spiele in keiner Band jetzt wie du, aber ich habe sehr viele Bands in der Kundschaft. Und wenn ich überlege, als Band, wenn ich da vor 10, 15, 20 Jahren eine Anlage gebucht habe, eine Bühne, vielleicht noch eine Agentur, die dann quasi das Ganze für mich ein bisschen organisiert, ein bisschen designt und so weiter, dann hat die Band da trotzdem noch am Schluss verdienen können mit. Das ist halt lange vorbei.
Ja.
Du hast heute eigentlich keine Chance mehr, außer mit einem enormen Eigenleistungsanteil. Ja, das ist ähnlich wie bei Immobilien zum Beispiel, worauf wir jetzt aber nicht eingehen
Aber
müssen.
ist ja, man kann es ja ähnlich sehen, wie so ein bisschen ein Haus baut. Du baust ja auch dein Fundament damit auf. Ich glaube, was viele Bands und Künstler vergessen ist, auch mit jedem Event, das man selber organisiert oder auch spielt, investierst du in dich selber.
Ja, und da kommen wir jetzt ein bisschen in die, wie soll man sagen, Selbstwahrnehmungsrichtung, an der wir damals, glaube ich, auch sehr viel gearbeitet haben,
Ja.
miteinander auch, ne? Die einfach deinen Erfolg in meinen Augen auch ein ganz großes Stück mit möglich gemacht hat, weil wenn man sich immer von negativer Kritik pauschal, also man braucht ja jetzt Kritik nicht leugnen, man darf Kritik selber natürlich auch annehmen, soll man auch, aber ich hatte den Eindruck damals, als wir uns kennengelernt haben, dass du in einer Phase warst, in der dich diese Kritik erdrückt hat.
Ja.
Psychisch. Und wir dann gemeinsam dein Auge geschärft haben in die Richtung, dass du wirklich die inhaltliche, sachliche Kritik unterscheiden konntest von einer Kritik auf einer Persönlichkeitsebene, die eigentlich schon ein persönlicher Angriff auf dich war.
Ja.
Aus welchen Gründen auch immer, sei mal dahingestellt, sei es Neid, sei es, ich weiß es nicht, Missgunst, gibt es ja alles Mögliche. Und dann hast du angefangen, wirklich rauszufiltern, wenn Leute an dir was kritisieren, was können, wo könnte ich an mir arbeiten und was ist einfach nur, um mir zu schaden, mich zu verletzen und sonst was. Und mit diesem Feinschliff in deinem Auge finde ich es richtig krass, was du draus gemacht hast. Respekt.
Ich glaube, das Wichtigste, was ich für mich gelernt habe, und das war ein sehr langer und harter Prozess, den ich hatte, ist Feedback, auch wenn sie negativ ist, nicht auf persönliche Ebene zu nehmen, sondern zu überlegen, okay, was sagt mir derjenige gerade? Was ist die Aussage? Hat er vielleicht recht? Und wo kann ich dran arbeiten, dass ich da besser werde? Also das nicht so zu sehen, dass man sagt, das ist alles scheiße und ich bin schlecht und ich kann das nicht, sondern zu überlegen, okay, da ist jetzt das und das passiert, wie kriege ich da die Lösung hin?
Ja.
So. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was auch früher einfach nicht so weit war, nicht so weit zu denken, was kann denn alles schieflaufen, sondern zum Beispiel auch jetzt zu sehen, okay, wie kriege ich eine Veranstaltung hin, dass die funktioniert. So aus diesem Erfahrungsschatz jetzt, aus diesen 15 Jahren kann man sagen, was kann denn alles schieflaufen? Ich hatte jetzt letzte Woche eine Veranstaltung in Baden-Baden, da hat der Veranstalter zu mir gesagt, du, dein Cardkabel legt es doch bitte auf den Boden. So, und habe ich gesagt, das kann funktionieren, aber man braucht die Fender. Also die, weißt du,
Kabelbrücken,
wo,
ja.
Die Kabelbrücken, wo du nutzt. Und dann hat er gesagt, nee, er nimmt eine Gummimatte, das reicht.
Mhm.
So. Habe ich das ihm nochmal gesagt, da wird es Aussetzer geben, wenn da Leute drüber laufen.
Mhm.
Und dann hat er das ignoriert. Und was ist passiert? Es gab Aussetzer, die Aufnahmen hatten Aussetzer und er hat es dann verstanden und hat gesagt, okay, das nächste Mal höre ich auf dich. Und ich glaube, auch da den Weg zu finden, ich setze mich da durch bei solchen Leuten und sage, okay, hey, das wird das und das und das passieren, wir machen das so, wie ich sage. Und ich glaube, das war ein großer Lernfaktor, den ich in den letzten 10, 15 Jahren genutzt habe.
Du hast aber auch gelernt, dir selber zu vertrauen.
Ja.
Du hast damals, glaube ich, dir selber auch nicht wirklich vertraut, weil dich das so erschlagen hat, dass sehr viele echt auch negative Kritik auf dich eingeprasselt ist, obwohl du immer schon von der Kompetenz her den besten Sound machen wolltest, für alle.
Ja.
Selbst für die, die dich so hart kritisiert haben. Und das ist das, was in meinen Augen deine Kernkompetenz war. Und wir haben dann damals, glaube ich, überlegt, was willst du am meisten, was kannst du am besten? Und so sind wir dann auch auf die Technikebene gekommen, dass wir auch viel zusammengearbeitet haben. Und dann einmal habe ich dich, glaube ich, sogar sehr früh noch sogar auf der Hauptbühne von einem größeren Stadtfest eingesetzt.
Ja, da habe ich geschwitzt.
Und da, ja, aber genau das hast du damals gebraucht. Du hast es gebraucht, dass du was machst, das du dir selber nicht zugetraut hättest und es hinterher funktioniert hat. Und so konntest du, finde ich, auch deinen eigenen Wert mit der Zeit immer besser erkennen, weil du kannst eigentlich nur anderen das wert sein, was du dir selber wert bist.
Ja.
Und man muss sich selber was wert sein, um verändern, einen Mehrwert mitzubringen. Ne?
Und das ist tatsächlich, das hat bei mir sehr lange gedauert, bis ich für mich gesagt habe, ich kann das, was ich tue, ich weiß, was ich tue und ich lasse mir da auch von keinem Schwurbel oder sonst irgendjemand reinreden, sondern arbeite mit den Leuten zusammen. Und das müssen halt eben auch die ganzen Bands und Veranstalter alle verstehen, dass ein Konzert oder wenn du ein Event planst, das kann nur funktionieren, wenn man als Team zusammenarbeitet. Ja. So, ich weiß noch, was wir erlebt hatten, dass wir dieses eine Event, wo diese Band eingeflogen kam, wo im Rider stand, sie wollen dieses spezifische Pult haben. Mhm. Weiß ich, was war es? Yamaha, nochmal irgendwas. DM9. Mhm. Und der Veranstalter zu uns geschrieben hat, holt bitte das X32, weil es billiger ist.
Ja.
Und wir haben noch gesagt, da steht im Reiter das drin, ist das mit der Band abgeklärt. Mhm. Und ja, ja, ist. Was kam? Die Band kam reingeflogen, in das, also die kam an, mit einem Flugzeug an, hat das Pult gesehen und gesagt, sie gehen wieder.
Ohne dieses DM9 können sie nicht spielen. Genau, da haben wir einen Kommunikationsfehler im Planungsprozess, der immer dann schwierig ist, wenn der, ich sage jetzt mal, Dolmetscher nicht neutral ist. In dem Moment war ja der Veranstalter auch gleichzeitig der Dolmetscher.
Ja.
Und der Veranstalter ist natürlich immer in dem maximalen Interesse hinterher Kosten zu sparen. Und der Dolmetscht dann natürlich auch mit einer gewissen Interpretationsnote oder versucht eventuell sogar das drauf ankommen zu lassen. Auch wenn die Band zum Beispiel auf der, das war Portugiesisch damals, was die da gesprochen haben, die hatten da davor, waren die in einem Stadion in Brasilien.
Ja.
Und das war wohl auch ausverkauft, da habe ich mich jetzt gar nicht so informiert drüber. Und dann ist es schon eigentlich auch ein Vertrauensbruch gegenüber deinem technischen Dienstleister, wenn du den dann so in ein offenes Messer laufen lässt. Der hat jetzt bei uns natürlich Glück, dass wir alle hier ein sehr kreativer und gut vernetzter Kooperationsverbund sind und dass wir uns mit 99,9% der Branche sehr gut verstehen.
99,9%, ja.
Und schwarze Schafe gibt es immer. Und dann tatsächlich, wie lange man braucht, glaube ich, 2,5, 3 Stunden, dann war dieses Pult, das auch zu der Zeit nicht mehr das Neueste war und dementsprechend auch nicht mehr so einfach zu bekommen.
Ja.
Innerhalb von 2 bis 3 Stunden hatten wir das.
Randale hier. Hier gibt es Randale, also eine gute Frage.
Hatten wir das. Was für ein Gewerbe ist da nebenan, wenn ich fragen darf?
Ja, das sind so eigentlich auch Kameraleute, deswegen wundert es mich, was die da hinten abdrehen.
Okay. Also bisher war es nur Gepolter.
Schauen wir mal, was die so vielleicht.
Ja. Nee, auf jeden Fall
andere Seiten
haben wir dann sind. Natürlich wie immer, ne, als technische Dienstleister das Thema am Schluss gelöst. Spitze auf Knopf, hätte aber, ich sage es mal, bei ganz vielen alternativen technischen Anbietern, hätte das zum Desaster geführt. Da wäre es nicht mehr möglich gewesen, über sehr gute Verbindungen in so kurzer Zeit das entsprechende Mischpult zu organisieren. Und ja, sowas ist halt ein Mehrwert, den du als technischer Dienstleister mitbekommst, aber in der Regel auch nicht bezahlt bekommst. Ja, ich sage immer, wir sind dann auch die Feuerwehr. Egal was ist. Also
Problemlöser,
wenn ich jetzt, genau, wir sind alles. Vom Kindergärtner auf der Bühne bis, genau. Einmal bei einem klassischen Event, also echt bestuhlt, mucksmäuschenstill, teilweise Solostellen mit nur einem leisen Instrument und so weiter, da ist da so eine Ruhe im Saal, dass der Vogel, der dann durchs Fenster reingeflogen kam, weil es warm war, war das Fenster gekippt in der Halle, wirklich für jeden hörbar war. Und dann wird natürlich der FOH-Mann angeschaut, böse.
Ja? Immer.
Der ist jetzt schuld natürlich. Das, so, also, wie funktioniert die Psychologie des Gastes? Die Psychologie des Gastes funktioniert immer so, dass sie suchen den am einfachsten zu erreichenden Kommunikationspartner, der irgendwie annähernd eine Art offizielle Person oder Vertreter der Veranstaltung darstellen könnte. Ja. Und das ist halt in den meisten Fällen, das war, jeder Gast sieht oft, wo die Regie ist, jetzt auch sitzt zum Beispiel in Opernhäusern, da sitzt man sehr schön hinter einer verspiegelnden Glaswand und ist da auch schön weit weg davon, da gibt es dann quasi niemanden, bei dem sich der Gast mit Blicken psychologisch beschweren könnte.
Ja.
Ja? Aber du spürst ja auch, wenn du in den Puls sitzt, wenn du angeguckt wirst, was der Blick dir jetzt gerade sagt. Ja? Und da bist du halt eigentlich die Ansprechperson Nummer 1. Ja?
Ja.
Und dann bist du quasi automatisch auch ein Stück weit sogar motiviert, darauf einzugehen, erstmal das Problem zu verstehen und auch einen Lösungsansatz zu liefern, obwohl das eigentlich gar nicht deine Aufgabe wäre.
Da sind wir wieder an dem Punkt, dass man alle irgendwie happy machen will, dass es auch der Job ist, dass die Zuschauer glücklich sind, weil die sind später ja praktisch die Geldgeber für die Veranstaltung, die das Ganze dann möglich machen. Und aber auch damit umzugehen, also mit diesem Druck umzugehen, den du da hast. Wenn du jetzt gerade, ich habe jetzt ein Event gemischt, da waren 5000 Leute im Publikum und wir hatten eine Changeover- und Soundcheck-Zeit von 10 Minuten. Und da musst du halt, dann ist das halt ein anderes Gefühl, wenn du da, okay, du hast da ein Kartkabel liegen, das Kartkabel muss funktionieren, du musst mit dem Veranstalter klären, was da liegen soll, dein Pult muss funktionieren und du hast nur einen Versuch.
Wobei, das kann aber nicht geplant gewesen sein, nur 10 Minuten, Doch. Weil das wäre eine schlechte Planung, oder?
Also es waren, offiziell waren 15 Minuten geplant vom Veranstalter.
Okay, und das ist auch schon sportlich,
Band,
ja?
Und die eine Band hat 5 Minuten überzogen.
Okay, das sind ja gleich 30%, das ist ein Drittel von deiner gesamten Zeit.
Und wir hatten eine Bühnenuhr auf der Bühne und die Bühnenuhr ist runtergelaufen und wir waren auf null, waren wir fertig mit dem Soundcheck und konnten loslegen. Und das war aber, das ist halt die harte Realität. Also das ist auf so, meine Erfahrung auf so großen Festivals, das ist die Standardzeit, die du hast. Mhm. Dann musst du reagieren. Und ja, da wirklich cool bleiben und überlegen, okay, läuft mein System und muss ein eingespieltes Team sein. Und da sind wir auch wieder bei diesem Teamfaktor. Also das, die Bands, die Veranstalter und die Leute verstehen, das funktioniert nur als Team gemeinsam. Mhm. Man muss rechtzeitig planen. Ich plane jetzt schon ein Firmen-Event, wo ich im Sommer betreue, mit der Chefin von der Firma zusammen, dass das funktioniert. Man kann nicht einen Tag vorher sagen, oh du, ich brauche noch eine Anlage. Kriegst du irgendwo eine Anlage her? Oder wie jetzt bei uns Pultfall, wo wir von den Kameraleuten da unterbrochen wurden, das Problem war ja, die ganze Show von der Band war auf einem USB-Stick gespeichert auf dieses Mischpult. Und natürlich, wenn da ein anderes Mischpult steht, können die nicht spielen.
Ja.
Und wenn du als Veranstalter diese Band einfliegen lässt und die vorher in einem Stadion gespielt haben, und wie viele Leute waren? 1500 waren, glaube ich, in der Halle voll.
Schon eine Weile her, weiß ich jetzt nicht mehr genau, auf jeden
Fall. Aber voll. Irgendwas und dann die Band wieder heimfliegt, weil halt die Kommunikation scheiße war, dann ist genau das ist der Punkt, der schiefgelaufen ist. Und das ist das Allerwichtigste, was die Leute kapieren müssen, auch wenn sie selber Sachen veranstalten, ist Kommunikation.
Ja.
Offen, ehrliche Kommunikation ist das Wichtigste im ganzen Team untereinander.
Ja, und da reicht halt eine Schnittstelle, die nicht redundant ist in dem Moment, der Dolmetscher, / Veranstalter, der kein, der, sag ich mal, derartiger Teamplayer ist, wie es jetzt wir wären, und auch in der Übersetzung, im Verständnis von dem Anliegen von der Band. Die Band selber konnte ja auch nichts dafür. Du musst es ja, also das ist ja so, dass wir in dem Moment auch ein bisschen von der Band angegangen wurden.
Ja, klar.
Zu Recht. Bis wir denen erklären konnten, dass das ein Kommunikationsfehler war und wir den Auftrag hatten, explizit kein Yamaha DM9 zu bringen. Und wenn wir jetzt quasi aus unserer Bequemlichkeit gesagt hätten, wir streichen dieses Pult weg, ja, weil es einfach älter ist als der Standard bei uns, verstehe ich das. Aber in dem Moment ist es ja auch die Sache des Dolmetschers oder Veranstalters, dass seine Band erstmal von ihm ernst genommen werden muss und für voll genommen werden muss. Und das ist auch schon eine Art und Weise, mit der ich persönlich nicht auf Bands, nicht auf Gäste und nicht auf technische Dienstleister zugehen würde.
Ja.
Ich bin immer ein Freund von einer Minimierung von Hierarchien. Ne? Also je mehr Leute auf Augenhöhe miteinander sind, Team, desto besser wird das Ergebnis. Und je mehr Hierarchie existiert, das kenne ich auch aus der Automobilentwicklung, je höher die Hierarchieebenen hinaufgehen und umso mehr Stufen, umso mehr Energie wird auch aufgewendet, ich will es mal nicht sagen direkt verschwendet, aber auf jeden Fall aufgewendet, um diesen Hierarchien gerecht zu werden. Das heißt, in dem Moment, wo ich mir überlege, okay, wie verpacke ich es jetzt für den Abteilungsleiter oder wie formuliere ich das oder wie präsentiere ich das für den Abteilungsleiter und für den und für den und den, in der Zeit hätte ich mir auch schon wieder überlegen können, ja, wie könnte ich jetzt diese Abgasanlage noch besser zeichnen, damit die noch attraktiver klingt von Kunden und trotzdem die Schallpegelwerte einhält. Ne? Und beim Schallpegelwerte einhalten sind wir schon wieder bei einem Punkt, der auch Veranstaltungen betrifft. Da hast du ja jetzt, glaube ich, auch relativ neu angeschafft, eine Schallmessfunktionalität, die du mit anbieten kannst. Finde ich super. Es ist so, wir kommen immer mehr in die Bereiche, dass wir als technische Dienstleister sehr viel mehr Verantwortung und aber auch Kompetenz mitbringen müssen und immer weniger das von Veranstaltern uns gesagt wird, worauf wir zu achten haben.
Ja.
Wobei eigentlich der Veranstalter derjenige ist, der die gesetzlichen Rahmenbedingungen abzuklären hätte. Ja. Ne? Aber da müssen wir als technische Dienstleister uns auch mit den rechtlichen Gegebenheiten immer mehr auseinandersetzen. Und eigentlich ist es schon eine beratende Tätigkeit gegenüber dem Veranstalter bei der Planung.
Du bist alles. Du bist Berater, du bist Mentor, du bist Mama für alles. So, ja. Du bist Dienstleister. Du musst gucken, dass das läuft, dass die Bands alle da sind, dass die Bands auf die richtige Bühne gehen.
Ja, darfst aber nichts kosten.
Darfst aber eigentlich nichts kosten. Und es ist tatsächlich die Frage, oder der schmale Grat, den man sich auch immer bewegt, ist die Frage, was für Equipment hole ich? Ja, also was für Equipment funktioniert? Brauche ich jetzt dieses 20.000 Euro Pult? Oder kriege ich das zum Beispiel auch mit einem 3.000 Euro Mischpult hin? Das Gleiche, weil das ist ja alles später auch, was du auf deine Rechnung schreiben musst, was da läuft. Mhm. Und ich hatte einen Podcast mit dem Felix, da habe ich auch gesagt, es ist scheißegal, was da für ein Mischpult steht. Mhm. Der Klang ist das Wichtige, was da hinterher rauskommt, wie du damit umgehst. Und es ist halt die Frage, wie gehe ich so eine Veranstaltung an? Lese ich denn die Rider, die Bands schicken? Mhm. Wenn ich mir zum Beispiel Rider von Bands auch schon angeschaut habe, an einem war eine nackte Frau drauf. Und das war dann ganz lustig irgendwie und so, aber das ist halt nicht zielführend, wenn du nicht die Infos kriegst, die du brauchst. Du musst ja wissen, was für Instrumente haben die, wie viele Sänger haben die, wie sind die aufgestellt, brauchen die mich überhaupt, bringen die einen eigenen Techniker mit, brauchen die Monitorboxen. Und das ist diese Art von Kommunikation, die ein Event erst sicher macht, auch dass das funktioniert.
Ja.
So, eine Band hatte, ich glaube, 65 DI-Boxen draufstehen im Rider. Da hat man die geholt und dann, ja, brauchen wir doch nicht. Schön, aber du weißt ja selber, was du machen musst, um so viele DI-Boxen zu holen.
Yep. Also ja, es ist ja auch fast, ich sage es mal, üblich. Bands verkaufen sich ja auch ein Stück weit über ihren Rider. Das heißt, der technisch nicht ganz so versierte Veranstalter, der sieht den Rider, sieht da recht teure Geschichten, meistens D&B Audio-Technik oder ein bisschen günstiger L-Akustik oder gibt wahrscheinlich Meyer Sound, ganz viele. Jetzt habe ich angefangen, Marken aufzuzählen. Das ist immer der Fehler, weil dann darfst du jetzt keinen vergessen. Jetzt bin ich gespannt auf die Kommentare, was da jetzt noch alles reinkommt. Aber
ja, haut raus.
Gibt viele gute, weit über die, sag ich mal, amtlichen Marken hinaus. Teilweise auch Firmen, die, Konstrukte von D&B Audio-Technik auch in Anführungszeichen kopieren, / nachbauen, / ähnliche Konstruktionen anbieten. Am Schluss bist du als derjenige, der hinter dem Mischpult sitzt, sitzt du hinter vollendeten Tatsachen.
Ja.
Du kannst jetzt entweder gucken, dass du das Beste draus machst, oder rumheulst. Also die zwei Möglichkeiten hast du. Dann gibt es halt die einen, die heulen jetzt rum, beschweren sich, machen tralala pipapo. Ist natürlich eine Frage der Professionalität, oder? Ob du dich hinsetzt und sagst, okay, Jungs, pass auf, ich mache euch hier draus jetzt ein Ergebnis im Rahmen der Möglichkeiten und im Rahmen meiner Kompetenz.
Ja.
So.
Ja.
Und in dem Moment gehörst du halt zu denen, die sich dann drauf konzentrieren, zu gucken, und selbst wenn noch irgendjemand blöd wird zu dir, bleibst du cool, machst deinen Sound, ziehst das Ding durch und am Schluss sagen sie, ja, okay, war doch ganz gut.
Ich hatte ein Erlebnis, das war ganz witzig. Mir hat einer geschrieben, auch so ein Veranstaltungstechniker in Facebook. Aber so wie du das aufbaust, so kann das nicht funktionieren. Ich würde das Bild wieder löschen. So, das tut deine Inkompetenz zeigen. Dass jetzt aber das ein ausverkauftes Haus war, dass die Show super geil war und dass alle zufrieden sind und mich die Bands regelmäßig immer wieder buchen, das hat er nicht gesehen. Man hat ein Bild gesehen, hat voreilig geurteilt, sage ich mal, und hat gedacht, ich kann einen runterbuttern. Und das ist das, was mich so nervt, dass man da nicht einfach sagen kann, hey, das, was der macht, ist eine geile Arbeit. Man kann doch sagen, hey, man kann sich doch für andere freuen und sagen, hey, ist schön, dass es bei dir so läuft. Finde ich geil. Ist viel geiler, als zu sagen, ist das ein Arschloch, weil der nutzt eine Wing und die ist ja gar nicht so geil wie meine Avantis oder so.
Das sind jetzt zwei Themen, die wir in deiner Anekdote sehen können. Das ist einmal deine Entwicklung. Früher hätte dich so ein Kommentar komplett aus der Bahn geworfen, du hättest die Konzentration verloren, du wärst ins Zittern kommen. Also jetzt innerlich, äußerlich glaube ich nicht, aber diese Unsicherheit, die einem dann da übers Rückenmark läuft und dann einen wirklich einem kalt werden lässt und so weiter. Ne? Was heute lachst du,
ja.
Ne? Wenn sowas kommt? Ja. Und der Punkt 2 ist, welche Motivation bewegt diesen Kommentarabgeber, so einen Kommentar auf dich abzufeuern oder loszulassen überhaupt? Ja. Und das ist eine Vorgehensweise, die ich schon mal per se ablehne.
Ja.
Du kommst nie weiter durch die Diskreditierung anderer oder selbst wenn es Wettbewerber sind oder Konkurrenten, nenn sie wie du es willst. Du kommst über, ich möchte es nicht zu esoterisch klingen, aber das ist negative Energie. Du kommst mit negativer Energie nie so weit wie mit positiver.
Das ist, ich glaube, Jonas hat mir ein Zeichen gegeben, dass wir mehr oder weniger schon am Ende sind mit der ersten Folge.
Oh,
das ist tatsächlich was ich den Leuten mitgeben kann und auch wenn wir so ein bisschen vom Thema abgeschweift sind, aber ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, was man verstehen muss, ist, dass man nur zusammen als Team wirklich erfolgreich werden kann und dass man auch mal lernen muss, sich für andere zu freuen. Und zu sagen, hey, das ist doch geil, was die erreichen und nicht neidisch sein muss, sondern gucken muss, okay, lass uns doch lieber zusammen nach vorne gehen, wie irgendwie,
ja, nicht lernen muss, sich für andere zu freuen per se. Ja. Der Mensch, glaube ich, das Kind, das jung ist auf der Welt unter 10 Jahre, das freut sich von Natur aus für andere und über andere. Das nicht zu verlernen und in eine, sag ich mal, in eine gewisse Art der Verbitterung reinzulaufen, das ist, glaube ich, dabei zu bleiben und ein bisschen Kindlichkeit auch immer im Leben noch mitzunehmen und alles so ein bisschen halb schlimm sehen, ja, im Rahmen der Möglichkeiten natürlich. Ich glaube, von naturgemäß kann der Mensch sich selber über andere freuen und hat auch nicht dieses Konkurrenzbashing. Es ist, glaube ich, kein Ding, was menschlich natürlich sein kann, ne?
Und ich denke, das war tatsächlich ein harter Lernfaktor, den ich gelernt habe, dass es muss kein Einzelkämpfer sein, man darf Fehler machen. Ja, und man muss halt gucken, dass wenn man Fehler macht, dass man das Beste rausholt raus.
Und dazu steht.
Und dazu steht und das dann geiler macht.
Ja.
So. Und auch für die Bands untereinander, kommuniziert mit den Leuten, kommuniziert mit den Veranstaltern, mit den Tontechnikern vor Ort. Ich glaube, es wollen alle nur, dass die Show funktioniert und dass alle glücklich sind und da arbeiten wir dran. Schreibt doch gerne in die Kommentare, was für Anlagen ihr da noch dazu bauen wollt, was der Benny vorher genannt hat.
Ja, Entschuldigung für den Beginn dieser Herstellerdebatte, die übrigens sehr viele Jahre alt ist.
Ja, deswegen, ich markiere den Benny drunter, dann markiert den noch mit, dass der das dann alles noch schön sieht. Und dann läuft es. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.
Danke.